peinlich? Gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. Mein Thema heute, der Po, unser allerwertester. Was tun, wenn es brennt, juckt, schmerzt oder wir spüren, da unten, da stimmt was nicht. Mein Gast ist Skanda Bouazida. Herzlich willkommen. Das Peinlichste, was ich hätte sagen können, ist ja, wenn ich Ihren Namen falsch ausgesprochen hätte. Bouazida ist korrekt, ja?
Sehr gut. Ist selten, ist nicht so häufig, dass das direkt auf Anhieb richtig ausgesprochen wird.
Ich habe geguckt, Ihr Vorname bedeutet Beschützer der Männer. Wussten Sie das? Das sehr fand gut, ich sehr schön bei dem Thema.
Das weiß ich, das stimmt. Das ist ein persischer Adelstitel, Alexander der Große, Alexander eigentlich, Skanda. Und ja, ist ein Kriegername, der Beschützer, der bewaffnete Beschützer, ja.
Das finde ich ja sehr schön zu unserem Thema heute, Po- und Analhygiene. Kurz zu Ihrer Vorstellung, Sie sind Koloproktologe, das heißt, Sie sind Proktologe, der sich mit der Chirurgie des Darms auskennt. Außerdem sind Sie Chefarzt und Leiter der Klinik für Koloproktologie im Vivantes Humboldt-Klinikum in Berlin. Und Ihr Spezialgebiet sind erbliche Darmerkrankungen. Besonders lustig fand ich in der Vorrecherche zu unserem Gespräch, dass Sie auf der einen Seite viel mit Lasertechniken arbeiten und mit Robotern als Assistenten und privat ein großer Star Wars Fan sind. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ganze Familie. Ich weiß nicht, woher Sie das wissen, dass das.
Ja, ich habe mich natürlich, ich habe mich gut vorbereitet. Meine erste Frage ist an Sie: Was ist Ihr Lieblingsdarmteil?
Ich würde sagen der Kopf.
Der Kopf? Das müssen Sie kurz erklären. Der Kopf vom Darm oder des Menschen?
Der Kopf des Menschen. Es ist sehr erstaunlich und rührend auch zu erfahren, wie nah wir von der Seele, von den Gedanken und von dem Nervensystem nah an unserem Körperende sind. Also Körperanfang, Körperende sind sehr nah beieinander. Das war jeder, der mal Lampenfieber hatte, man kriegt Durchfall. Und es gibt auch reichlich Zeugnisse von kranken Menschen, wie schlimm die sich fühlen, seelisch, wenn es im unteren Bereich nicht gut geht. Wobei leider andersrum geht's nicht. Also nicht nur, weil mein Anus gut funktioniert, bin ich glücklich. So ist es leider nicht. Es hat auch biologische Gründe. Man kann es ganz gut sehen, wenn man eine Katze oder einen Hund sieht, seinen Schwanz, ist wirklich Spiegel seiner Seele. Man sieht daran, ist er glücklich, ist er traurig, ist er unterwürfig, ist er stolz, freut er sich aufs Essen jetzt, isst er gerade und zittert. Und diese Schwanzmuskel, dieses Schwanznervensystem ist das, was bei uns verkümmert in einem Beckenboden- und Perianalbereich ist.
Normalerweise, wenn man zum Dinner mit Freunden kommt oder auf einer Party erscheint, ist man ja, wenn man sagt, man ist Arzt, so der Star des Abends und alle Freunde quetschen einen aus und fremde Menschen sind plötzlich ganz neugierig. Passiert Ihnen das auch als Koloproktologe?
Nein, also ich habe direkt meine Antwort parat. Ich bin Spezialist für künstlicher Darmausgang, Darmkrebs, Stuhlinkontinenz. Wenn du ein Problem hast, sofort kann ich was für dich tun und dann gibt's keine Fragen mehr. Oder selten.
Ja, also niemand zieht Sie auf die Toilette und will Ihnen was zeigen oder.
Oh Gott. Das passiert gelegentlich im Supermarkt mit eigenen Patienten, die mir dann
wirklich?
Zwischen Kühltruhe und Frischobst zeigen wollen, wie toll das geworden ist. Aber selten. Das sind Menschen, die eher schon ein Problem in dem zwischenmenschlichen Korrekten haben. Es ist übrigens schon ein Großstadtphänomen.
Ja, Sie haben ja gesagt im Vorgespräch, dass es in Berlin eigentlich keine Tabus gibt, außer alles um den Po.
Das ist richtig. Berlin Großstadt, wirklich eine tolle Stadt, eine Stadt wirklich ohne Tabus, Fragezeichen um den Po, vielleicht nicht, aber Stuhlinkontinenz bleibt ein Tabu, ist schwer darüber zu sprechen, auch in der Uni, auch mit Ärzte, auch mit Pflegeberufe.
Welchen Satz hören Sie öfter von den Menschen, die vor Ihnen sitzen? Herr Doktor, da unten stimmt irgendwas nicht? Oder Herr Doktor, meine Frau hat mich geschickt?
Nee, das stimmt nicht. Also nee. Da unten stimmt irgendwas nicht. So sehr allgemeine Sätze sind selten.
Ja.
eher, wenn die Leute kommen, haben die ein sehr genaues Anliegen. Ich habe Hämorrhoiden.
Ja.
Das stimmt sehr oft nicht, weil alles, was irgendwie juckt oder schmerzt am Po, wird als Hämorrhoide bezeichnet. Aber die kommen mit einem sehr genauen Ansatz. Ich habe Hämorrhoiden, ich habe dann Knubbel, ich will den weghaben. Die wissen ganz genau, was die wollen. Und das mit der Frau, die hinschickt, wenn das so ist, dann sitzt die Frau vor einem und sie erzählt.
Ja, die kommen dann zu zweit, oder wie?
Ja, sehr oft. Und wenn ein Mann betroffen ist und eine Frau, seine Frau, seine Lebenspartnerin, beziehungsweise auch bei homosexuelle Paare, der Partner gibt oft mehrere bessere Aussagen, macht klarere Aussagen. Männer kommen schon, die sind auch objektiv vernünftig. Ja, bei mir stimmt was nicht. Oder ich habe da einen Knubbel. Aber dann sitzt er da, erwartet was und sagt nichts. Also es ist nicht so, dass sie unvernünftig sind und nicht kommen, sondern es ist so, dass sie irgendwo, wir Männer, unfähig sind zu kommunizieren.
Ja, Sie sind ja der Beschützer der Männer, ne? Ich wollte noch fragen, wie hoch ist denn der Druck, den Sie dann haben, wenn Sie spüren, Sie sind die erste oder einzige Vertrauensperson dieser Menschen, wenn Sie das Gefühl haben, die haben wirklich noch mit niemandem darüber geredet? Oder kommt das gar nicht so oft vor, wie ich das glaube?
Männer haben mir gegenüber erstmal ein großes Misstrauen.
Ja.
Ich bin derjenige, der sie gleich vergewaltigen wird in der proktologischen Untersuchung.
Ja.
So. Proktologische Untersuchung, sprich das, was sich jeder vorstellt, Finger im Po, Mexiko.
Die kleine Hafenrundfahrt heißt es doch auch, oder?
Ja, die haben wir extra so aus dem Gedanken heraus gemacht, dass nicht unbedingt auf dem gynäkologischen Stuhl gelegen werden muss. Wir machen das in Seitenlagerung. Der Mensch kann sich abdecken, er braucht sich nicht ausziehen, nur kleinstmöglich freilegen. Wir machen das relativ schnell und vor allem mit viel Reden.
Ja, reden Sie dann über Star Wars zum Beispiel?
Oder wie nein, wir reden über die Untersuchung, weil das mit der Ablenkung, das klappt nur manchmal, wenn eine gut aussehende, nette Arzthelferin dabei ist, dann klappt das ein bisschen, aber meistens eher so, er will, dass vorübergeht. Also sage ich, ich gucke jetzt nur außen und dann werden die Pobacken gespreizt und dann wird geguckt und dann sage ich, wir brauchen nicht mit Finger, ist alles klar oder pressen oder kneifen oder wir haben Funktionstests, die sehr genau sein können und in den Fällen, wo mit dem Finger sein muss, dann Achtung, jetzt kommt Salbe, jetzt gibt es kurze Stille und dann ist das geschehen und es geht relativ schnell und dann sagen die, das war's schon, das war okay, alles gut, dann sind die fast enttäuscht schon, dass das nicht schlimmer ist.
Also so richtig peinlich ist es dann eigentlich nicht, es sei denn, man schiebt es auf, richtig? Also wir wollen ja ein bisschen den Zuhörern die Angst davon nehmen.
Ja,
das klingt jetzt ja wirklich nicht so schlimm.
Also was angenehm ist, ist es nicht. Aber es ist nicht schmerzhaft, außer man hat wirklich außergewöhnliche Fingernägel, die man abschneiden sollte. Oder der Mensch hat eine Erkrankung, die schmerzhaft ist. Analfissur wäre so ein Beispiel, der furchtbar schmerzhaft ist. Ein kleiner Riss am After, sehr harmlos ist, sehr große Sorgen macht, weil teilweise fürchterliche Schmerzen sind. Und wenn man ein bisschen spreizt, sieht man es vorsichtig von außen und man braucht das mit dem Finger gar nicht. Wenn ein Mensch operiert werden muss, ist das in den meisten Fällen so zu erkennen und eine sehr gründliche, genaue, unangenehme Untersuchung machen wir dann in Narkose.
Mhm. Ein Alarmsignal, warum die Menschen zu Ihnen kommen, ist ja wahrscheinlich, weil die zu Hause merken, oh, es ist Blut auf dem Klopapier oder es sieht in der Flachspülertoilette, sehen Sie dann irgendwie, der Stuhl sieht irgendwie komisch aus, oder? Das sind doch so typische Alarmsignale.
Ja, also Blut im Stuhl ist ein Zeichen für sehr viele Sachen, kann ein Zeichen für Krebs sein, ist ein Alarmzeichen, kann ein Zeichen für Fistelleiden, für entzündliche Krankheiten und ist am allerhäufigsten und am harmlosesten Folge von Hämorrhoidaleinrisse oder hämorrhoidale Blutungen. Mhm. Diese Hämorrhoidenblutungen sind absolut harmlos. Jeder Mensch hat Hämorrhoiden. Wir sind alle mit Hämorrhoidalknoten geboren. Das ist ein Organ. Das ist wie die Dichtung an der Kühlschrankstür. Das dient dazu, fest zu sein und sauber in die Hose zu bleiben. Und manchmal sind die vergrößert bzw. regelmäßig ab einem gewissen Alter oder Entbindungen oder Verstopfung oder bei Bodybuilder oder bei...
Oh, ja. Ich habe gelesen, jeder zweite Erwachsene hat das im Laufe seines Lebens. Das ist eine richtige Volkskrankheit, ne?
Was ist die Krankheit? Die vergrößerte Hämorrhoide, die raushängt, ist manchmal sehr eindrücklich, aber muss nicht unbedingt viel Symptome verursachen. Und manche andere haben wenig Vergrößerung, keine spektakuläre Monsterbefunde, aber viel Beschwerden. Das, was wir behandeln, sind die Leiden, das Hämorrhoidalleiden. Man spricht von Hämorrhoiden, ist das Organ. Ja. Hämorrhoidalvorfall oder Vergrößerung mit verschiedenen Stadien und das Hämorrhoidalleiden. Und nur wenn es einen Leidensdruck gibt, dann behandeln wir.
Eben, weil Sie sagen, es geht ja schon sehr auf die Lebensqualität. Ne? Das kann dann schon sehr im Alltag beeinträchtigen. Also Radfahren oder sowas wird ja alles ein bisschen schwierig. Und wir hatten vor ein paar Jahren mal einen Artikel zum Thema Analhygiene, wo viele Leser ihre Methoden drunter geschrieben haben, wie sie sich auf dem Po verhalten. Und viele haben da auch zu allen möglichen Wasservorrichtungen was geschrieben. Also, dass sie eine Wasserdusche haben oder eine Toilette mit Wasserspülung. Und es schien mir dann aber alles so unterm Strich, dass das eben auch Menschen sind, die sich nicht mehr normal den Po abputzen können, gerade weil sie auch Hämorrhoiden oder so oder Fisteln oder Abszesse am Po haben. Inwieweit ist denn Wasser die perfekte Analhygiene auf dem Klo?
Also, wir haben das Wort normal gesagt. Was ist normal?
Ja, okay, wahrscheinlich.
Wenn es um die Mehrheit geht, 2/3 der Menschheit wäscht sich.
Mhm.
Und wenn Sie morgens aufstehen, würden Sie nie auf die Idee kommen, Ihr Gesicht mit trockenem Papier zu kratzen. Wenn Sie Ihre Hände besuhlt haben, verschmutzt haben, würden Sie nicht einfach mit Zeitungspapier da ein bisschen abwischen und das war's. Sie würden das waschen. Und somit, ja, wie man es macht, warm, kalt, oben, unten, rechts, links, Dusche, Handbrause, super teure 3.000 € japanisches Klo, ist egal. Wasser waschen, ausduschen ist das Beste. Im Orient ist das völlig normal, dass man das so macht und nichts Besonderes. In Deutschland, in Westeuropa kommt es immer mehr. Und die einfachste Vorrichtung, es gibt verschiedene Firmen, die es machen, ist einfach so ein Schlauch mit einer kleinen Brause und das kommt an der Klospülung dran. Es gibt verschiedene Formen und Details, aber es kostet 30 €. Irgendwann wird es das im Baumarkt geben.
Ja, viele der Leser haben sich das selber gebaut. Also die sind dann selber sehr kreativ geworden.
Es gibt einen Online-Betreiber, der sowas verkauft. Okay. Unter, wenn man lustige Wörter wie Po-Dusche oder ähnliches, ja, da findet man irgendwelche Sachen unterschiedliche. Ich glaube nicht, dass das eine besser ist als das andere. Es kann ganz einfach sein.
Man kann aber viel Geld sparen, indem man nicht Feuchtpapier kauft, dieses feuchte Toilettenpapier kauft oder viellagiges mit Duft, weil auch dieses Bedruckte und mit Duft ist ja alles etwas, was reizt, richtig?
Also feuchtes Papier ist vermutlich besser als trockenes Papier, selbstverständlich. Aber ja, wie soll das feucht bleiben und nicht vermodern? Da, auch wenn drauf steht, wir sind rein und schön, selbstverständlich sind da Konservierungsstoffe, Parfum, vielleicht irgendwelche antiseptischen Sachen, die möglicherweise reizen können.
Mhm.
Am Ende ist alles individuell. Wenn einer sich mit Klopapier putzt, keine Beschwerden hat, gut riecht, schön ist, dann ist ja gut. Es gibt kein moralisches Gut oder Böse. Davon wollen wir weg in der Medizin. Sondern waschen ist einfach besser. Und je älter man wird, je mehr hat man Pofalten, Marisken, je mehr man Probleme da unten hat, je wichtiger wird es, dass man das wirklich sauber und trocken hält.
Genau, weil die Haut sich im Grunde an der Stelle am After auch selbst reinigt. Die ist natürlich sehr empfindlich, ne, aber die kann sich selber auch, also es gibt einen Schutzfilm darüber, ne, oder? Man muss jetzt gar nicht extra Kamillenfeuchttücher oder Creme oder so benutzen, ne?
Das stimmt. Also darauf wollen Sie hinaus, stimmt extra, dass man drauf eincremen will, wenn man nicht eine Erkrankung hat.
Ja, genau.
Genauso wie am restlichen Körper. Man kann es aus kosmetischen Gründen machen, aber man braucht es nicht wirklich.
Weil ein Leser schrieb damals, dass er Olivenöl jeden Tag drauf schmiert. Ich hatte mich dann auch gefragt, gegen einen wunden Po war das sein Tipp. Was halten Sie von sowas?
Also
Hausmittelchen?
Das meine ich ja. Er ist nicht gesund, sondern er hat einen wunden Po. Mhm. Er hat ein Erythem, eine Dermatitis, er hat irgendwas.
Mhm.
Wo wir bei Hämorrhoiden waren, das ist eine häufige Ursache. Hämorrhoide hängt draußen, das ist Schleimhaut, das hält die Haut immer feucht. Dieses feuchte Milieu macht einen Reiz Und dieser Reiz ist dann gut durch Fette. Mhm. Die deutsche Oma empfiehlt Melkfett, der Mittelmeertyp empfiehlt Olivenöl. Russische Mamuschkas haben andere Tipps drauf, das ist kulturell sehr unterschiedlich, aber es ist immer das Gleiche, eine Fettschicht, die die Haut gut schützt und versiegelt.
Und hämorrhoidiales Leiden, können Sie kurz mal sagen, wodurch das entsteht? Also was ist der Hauptauslöser dafür, dass man sowas bekommt?
Der After selbst, der Anus, ist Haut, Anoderm genannt, das ist Blattnepithel, das ist keine Schleimhaut, bildet keinen Schleim, ist trocken. Direkt darüber ist der Mastdarm, das ist richtig Darm, das ist eine Schleimhaut. Dazwischen ist eine spezielle Zone, ist eine Übergangszone, da sind diese sind kavernöse Gebilde, keine Venen, keine Arterien, sondern Säcke, die voller Blut sind, die ganz dünnhäutig sind und dieses Dünnhäutige wird mit der Zeit oder kann ausleiern. Das ist Bindegewebe. Manche Menschen haben Bindegewebsschwäche und das sind die Hämorrhoidalkonvolute. Wenn dieses schleimhautbedeckte, ganz lose Gewebe nach außen fällt, klemmt es im Schließmuskel, staut und wenn es staut, blutet, entzündet sich, reizt, macht ein feuchten Milieu, der juckt und juckt und wieder juckt und ständig juckt. Und das Fremdkörpergefühl ist auch oft eine Sache, die Leute Schwierigkeiten haben zu beschreiben. Da hängt was, das stört einfach. Es tut nicht wirklich weh, aber es hängt, es stört, da ist was. Früher hat man alles ausrotten wollen. Hämorrhoiden sind das Böse und man schneidet es weg. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt versuchen wir immer zu rekonstruieren. Das, was vorfällt, wird wieder dorthin fixiert. Das, was vergrößert, ausgeleiert ist, wird verkleinert. Mit einem Laser kann man es verkleinern, kann man es wieder festkleben. Es gibt Nahttechniken, die speziell sind. Es gibt Geräte, die das Gewebe schneiden, aber gleichzeitig verkleben, um es zu verkleinern. Nahtlos, ohne eine Naht, die spannt und wehtut und so weiter. Es ist alles sehr viel schonender und biologischer geworden.
Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass das nach einer Schwangerschaft oder während einer Schwangerschaft entstehen kann. Es kommt ja auch durch zu wenig Sport und Bewegung. Aber inwieweit kann man denn überhaupt vorbeugen? Also durch eine bestimmte Ernährung oder durch eine bestimmte Lebensweise, dass man eben kein hämorrhoidiales Leiden bekommt? Oder kann man das eh gar nicht verhindern?
Also Schwangerschaft kann man vorbeugen durch die Pille.
Ah, ja, okay, gut.
Nee, also jetzt ernsthaft, es gibt Menschen, die eine Neigung dazu haben. Es ist ein Bindegewebsproblem. Der wohlgeformte Stuhlgang ist eine wichtige Komponente der Vorbeugung von Hämorrhoidalleiden. Wohlgeformt, eine schöne Wurst, die problemlos sich entleert, die vollständig entleert ist und die nicht zu hart und nicht zu weich. Menschen mit chronischer Diarrhoe, also Durchfall, leiden furchtbar unter Hämorrhoiden, genauso wie verstopfte Menschen, die darunter, also mit einem harten Stuhlgang.
Das kann man ja dann schon mit der Ernährung beeinflussen, oder?
Ernährung, ballaststoffreich, alles, was langweilig ist. Salat, Obst und Gemüse, lieber feuchte, frische Ballaststoffe, also ist viel, viel nützlicher und besser als Vollkornbrot, ist Grünsalat und frisches Obst und ähnliches. Über die Ernährung. Flohsamenschalen, das ist eine Pflanze. Die Schale dieser Samen wirkt ganz stark aufquellend und wie ein Ersatz für solche Ballaststoffe. Das ist die Stuhlkonsistenz, der gut geformte Stuhl. Der Gesunde, der einen zufrieden macht, nachdem es gelaufen ist. Dann kommt die Analhygiene, die ist wichtig, das Säubern. Und was Sie jetzt genannt haben, sind alle Druckprobleme. Ja. Das ist die Schwangerschaft. Da kann die schwangere Frau wenig dagegen. Und Hämorrhoidalleiden in der Schwangerschaft, viele, die zuhören, werden Ladies, werden sagen, ja, es hat mir wirklich die Schwangerschaft oder die ersten Monate dann mit einem frisch gebackenen Kind versaut. Es gibt einen großen Leidensdruck. Es ist sehr häufig und es wird zu wenig behandelt. Wir operieren das praktisch nie. Aber es gibt Medikamente, Salben, Möglichkeiten, diese Entzündung, diese große Stauung der Zeit der Schwangerschaft zu lindern. Also Appell an Gynäkologen, dass man wirklich leidende, schwangere Frauen, die sowieso viel zu wenig meckern, dass man die korrekter behandeln sollte. Ansonsten der übergewichtige, dickbäuchige Mann. Nur der Unterschied ist, die schwangere Frau wird entbinden. Und dann ist dieses Druckproblem weg. Der dickbäuchige Mann oder Frau behält es einfach. Und da ist eher problematischer und führt häufiger zu chirurgischen Sachen. Bodybuilder, also die Sportart, die sehr, sehr häufig riesengroße Probleme haben mit Hämorrhoiden. Und das ist für die ein großes Problem, darüber zu reden. Und die kommen wirklich, wirklich dann, wenn alles schlimm ist. Und jetzt stelle ich mal eine Frage. Können Sie sich vorstellen, es gibt eine Krankheit, wo Hämorrhoidalleiden als Berufskrankheit anerkannt ist?
Also ich hing jetzt noch bei den Bodybuildern, aber da komme ich dann gleich drauf zurück. Also wahrscheinlich auch irgendwas mit Schwerheben oder so? Hat es damit auch zu tun?
Nein.
Oder Menschen, die viel sitzen?
Nein.
Wahrscheinlich irgendwelche schönen Menschen, mit denen man das gar nicht assoziiert.
Schöne
jetzt,
Menschen,
ne?
Sind
Models
oft,
vielleicht?
Das stimmt.
Nee. Ich weiß es nicht.
Astronauten und Jetpiloten,
oh.
Kampfpiloten.
Oh, warum?
Wenn die unter der G-Belastung sind, durch Geschwindigkeit, die tragen ja eine Anti-G-Kleidung. Also die tragen eine Hose, die ihre Beine zusammendrückt, weil das Blut vom Oberkörper in die Beine runtersackt. Es sackt aber auch im Anus, in den Hämorrhoiden. Um da entgegenzuwirken, müsste man einen Dildo einführen, der dann entsprechend der Schwerkraft sich aufdehnt, je stärker die Schwerkraft ist. Wie die Anti-G-Hose.
Ja.
Das geht aber nicht. Das heißt, Kampfpiloten, Astronauten haben ganz arge Probleme mit ihren Hämorrhoiden, die sehr schwer zu behandeln sind.
Es wäre natürlich schön, wenn so Helden im All darüber offen reden würden, weil ich meine, die sind ja dann ein, zwei Jahre teilweise da oben. Es muss ja sehr schmerzhaft sein. Und
na gut, man kann sagen, ein Held, Jimmy Carter, hat offen über seine Hämorrhoidalkrankheit gesprochen. Jimmy Carter, amerikanischer Präsident, der war berühmt, dass er ein richtiges Arbeitstier. Der hat 3 Stunden pro Nacht geschlafen und 24 Stunden gearbeitet. Und er hat in seiner gesamten Amtszeit nur einen Tag gefehlt. Das ist der eine Tag, wo er an seinen Hämorrhoiden operiert wurde.
Oh, und sagen Sie noch kurz bei den Bodybuildern. Die sitzen dann vor Ihnen und mit einem sehr schweren Hämorrhoidalleiden. Woher kommt das dann und was raten, empfehlen Sie denen dann? Müssen Sie dann den Sport wechseln und zum Schwimmen übergehen oder so? Oder?
Unter Proktologen sprechen wir sogar von junge Presser. Also so sehr dynamische, feste, festgebaute Männer, die entweder falsch pressen auf Toilette, Pressverhalten oder sportbedingt wirklich mit dem ganzen Körper diese ganze Spannung halten und ihre Hämorrhoiden voll drücken. Die sind schwierig zu behandeln, weil wieder dieser Druck schwer wegzubekommen ist. Wir versuchen das so viel wie möglich konservativ zu machen, ohne zu operieren, und versuchen aber trotzdem so zu machen, dass sie ihren Sport weiter angehen können. Wichtigste Maßnahme bei denen ist, im Pressvorgang einfach auszuatmen. Das, was jede schwangere Frau lernt.
Ja.
Also die nicht Lippenbremse und sondern ausatmen im Pressvorgang.
Also atmen und pressen, da sind wir auch gleich nochmal beim Thema, wenn man auf der Toilette sitzt, was man alles falsch machen kann. Weil eben, die Deutschen sitzen ja oft sehr lange auf der Toilette. Also in Frankreich steht man ja teilweise. Die Deutschen gehen ja auch sehr gerne mit einer Zeitung aufs Klo. Was kann man denn da alles falsch machen oder wie presst man dann richtig?
Also erstmal muss man unterscheiden, gesunde Menschen und kranke Menschen.
Ja.
Gesunde Menschen sollen sich einfach entspannen, auf Toilette gehen, nicht nachdenken, was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch. Sich entleeren, sich waschen, Hände waschen.
Aber doch jetzt auch nicht stundenlang mit einer Zeitung da sitzen, oder?
Ja, der Sitzverhalten, manche sitzen auf der Zeitung und haben gar keine Beschwerden dadurch. Aber ja, diese Sitzposition auf ein rundes Loch ist eine Position, die wirklich maximale Überdehnung der Perinealen, also des Beckenbodens, bewirkt. Das ist wirklich ein männliches Problem. Frauen fragen sich immer, was machen die da? Das hat was mit Uhrzeiten und Höhle und Ruhe haben und ungestört und Tür zu und keiner geht dir an. Das ist wirklich tief in die Psyche, in die Subpsyche, subkortikal verwoben in den letzten 100.000 Jahren.
Das heißt, man soll Männer in Ruhe ihr Geschäft erledigen lassen. Ja, das war Ihre Botschaft jetzt nochmal als Beschützer der Männer, ja?
Man sollte die, wenn es keine Probleme gibt, kann es mal ein bisschen länger bleiben, so dass Entspannung ist. Man sollte auch nicht gestresst schnell auf Toilette und wieder weg. Das kennt man bei Kindern, dass das ein großes Problem sein kann, ja, in der Kinderproktologie. Also man sollte schon Zeit haben, sich zu entspannen. Aber es soll kein Zweitwohnsitz werden. Es gibt schon Bildschirme auf Toiletten. Das ist schlecht.
Ich habe noch ein anderes Phänomen gefunden, und zwar Menschen, die extrem lange aufhalten. Die machen richtiges Kontinenztraining, oder man kann das ja auch, die Kontinenz kann man auch trainieren in gewisser Weise, weil der Stuhlgang meldet sich ja. Wir haben ja zwei Schließmuskeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder weiß. Ich sag's nochmal. Den äußeren und den inneren. Und wenn sich der Stuhl anmeldet im Enddarm, dann weiß man, oh, ich muss auf Klo, aber wenn man jetzt im Supermarkt ist, kann man es natürlich noch aufhalten. Es gibt aber Menschen, die wirklich an einem Wochenende, wo sie mit Freunden oder ihrem Partner unterwegs sind, das 2-3 Tage aufhalten oder bei der Arbeit auf keinen Fall auf Klo gehen möchten, sondern unbedingt zu Hause. Wie gefährlich ist das?
Das sind wir wieder bei Gesunden und bei Kranken. Generell ist das ungefährlich. Dass das so schlimm ist, dass der Darm platzt oder ähnliches, ist nicht. Ja, also das hält schon was aus. Dass es nicht das Gesündeste ist, ist klar, aber da sind wir wieder beim Thema vorhin. Es geht um Entspannung, und das, was ich am häufigsten höre, ist, dass wirklich ein Problem ist, sich zu entspannen auf eine fremde Toilette. Wir hören oft auf unsere Krankenhaustoilette zu entspannen. Ist schwierig, vor allem im Mehrbettzimmer, wenn irgendein Fremder daneben ist und zuhört, und es ist schwierig, in Stresssituationen zu entspannen. Das zeigt alles, wie unglaublich nah dran Geist, Hirn, Kopf und Beckenboden, Enddarm. Da gibt es Untersuchungen zu, wie unglaublich nah beieinander das Ganze ist.
Genau, unter Stress bekommt man ja manchmal auch Durchfall oder auch Bauchschmerzen, ne? Ist natürlich dann vielleicht auch nochmal eine Botschaft, dass man mehr auf seinen Körper versucht zu hören, was natürlich nicht so leicht ist, gerade wenn einem das sehr peinlich ist. Das ist ja wirklich auch vor anderen Menschen dann peinlich, wenn man denkt, das ist jetzt der neue Partner und ich muss pupsen oder ich gehe auf Toilette und es riecht komisch. Da gibt's ja auch so Methoden wie, dass man Streichhölzer mitnimmt auf Klo. Ich weiß nicht, was Sie da noch für Tipps hätten vielleicht.
Oh, schwierig. Also erstmal zum Thema Peinlichkeit. Das eine, es gibt soziale Konventionen, die wir beachten wollen. Also soziale Regeln, und man sollte auf Toilette gehen, wenn es zu einem sozialen Zeitpunkt ist, der korrekt ist. Das ist das große Leidensdruck der Stuhlinkontinenten, dass die diese soziale Regel nicht bewahren können. Wenn wir zurück zu den Urmenschen gehen, war das damals überhaupt kein Stress. Man ist im Feld oder viele tausend Jahre einfache Bauern. Man ist auf dem Feld, man tritt einen Schritt daneben und geht in die Hocke und fertig. Also die Kontinenz ist nie so ein großes Problem, die Inkontinenz auch nicht. Und dieses Stressmoment mit Geräusche und Gerüche ist nicht so sehr. Heutzutage sind wir Großstadtaffen und leben sehr nah beieinander. Wir sind hier in einem geschätzt 12 Quadratmeter Raum. Wenn ich die Hose voll hätte oder Sie, würden wir uns nicht korrekt unterhalten können. Das wäre nicht möglich. Darunter leiden stuhlinkontinente Menschen sehr. Die sind sozial isoliert. Das ist der erste Teil des Leidensdrucks. Es gibt einen Score, also eine Punktzahl für Stuhlinkontinenz. Und wie oft der Stuhl in die Hose landet, ist nur ein kleiner Teil dieser Punktzahlen. Aber wie viel soziale Kontakte man vermeidet und dass man nicht rausgeht, nicht ins Theater geht. Aufgrund dessen spielt eine genauso große Rolle in diesem Leidensdruck.
Sie sind ja, in Ihrer Klinik ist es ja ein Spezialgebiet, ne? Darmentleerungsstörung und Stuhlinkontinenz. Und es ist ja eben massive Lebensqualität, die leidet. Und es gibt ja ganz viele, sag ich mal, faszinierende Methoden, wie man das also wie man das beheben kann, unter anderem so Schritt, Beckenbodenschrittmacher, darüber bin ich gestolpert, oder so ein Einsatz im Rücken und auch kleine so Schalter im Hodensack oder in den großen Schamlippen. Ich meine, das sind ja faszinierende technische Lösungen, die es gibt. Also wenn man sich zu ihnen bewegt, richtig? Also Sie können das jetzt leider nicht alles ausführen, aber was gibt es denn zum Beispiel für eine Technik, die den Menschen dann hilft?
Also zuallererst fängt es an mit Krebspatienten, die von ihrem Krebsleiden heutzutage Darmkrebs von uns in großer Zahl operiert werden und von ihrem früher tödlichen Krebsleiden geheilt werden, wenn man das sagen darf. Also langfristige gute Prognosen haben. Und dadurch ist dieses Lebensrettende ins weniger, ins zurückgegangen, und das funktionell, die Lebensqualität ist wieder wichtig geworden, dass man die Leute nicht einfach verstümmelt, sondern auch zuguckt, dass sie nicht nur überleben, sondern auch eine gute Lebensqualität haben. Ein Rektumresizierter hat Entleerungsprobleme, hat eine Mischung aus Inkontinenz und Verstopfung, weil das ganze Reflexbogen gestört ist. Und ja, nachdem man Beckenbodengymnastik und Medikation, Ernährung ein bisschen Konservatives probiert hat, was oft klappt. Wenn es nicht klappt, gibt es eine gute Möglichkeit, dass der Beckenbodenschrittmacher. Da werden die Nerven des Beckenbodens so stimuliert, so mit Strom versorgt, dass wieder ein besseren Reflexbogen entsteht. Reflexbogen gemeint ist, ich merke, dass ich Fülle habe, habe Zeit, sozial adäquat auf Toilette zu gehen, um mich dort korrekt zu entleeren, ohne Schmerzen, Qual und 20 Wiederholungen. Und dann kann ich wieder mich waschen und bin sauber, und dann passiert nichts in der Hose unbemerkt. Also das alles wird dadurch optimiert. Oder man hat noch nächsten Schritt, extremere Maßnahme bei Zerstörung oder Funktionslosigkeit des Schließmuskels, haben wir hydraulische Systeme. Das ist eine Manschette, mit der wir den Schließmuskel ersetzen können. Jeder kennt die Penispumpe, wo ein Implantat im Penisschwellkörper eingepflanzt wird und dann auf eine Pumpe im Hoden, wie auch immer, gedrückt wird und dadurch eine Erektion entsteht. Das ist schon lange bekannt. Aber das gleiche Prinzip als Manschette, wo man drückt und der Schließmuskel, also der After, zugedrückt wird, besteht auch. Das ist relativ neu, es funktioniert sehr gut, die Leute sind sehr sauber damit, ist aber technisch sehr aufwendig, ist eine Ultima Ratio, ist schon eine fortgeschrittene Methode. Techniken gibt es zahlreiche.
Wo Sie eben Darmkrebs angesprochen haben, die Darmspiegelung ist ja auch etwas, wovor sich viele Männer und Frauen sehr drücken. Die wird ja ab 50 Jahren bei Männern und ab 55 bei Frauen auch empfohlen. Uns hatte ein Leser vor ein paar Jahren zu einem Darmkrebsartikel auch geschrieben, dass er alle seine Geschlechtsgenossen vor allem aufruft und ermutigen möchte, da hinzugehen. Er hatte einen kleinen Tumor, der aber noch nicht gestreut wurde, und es tat gar nicht weh. Er schwärmt von dem Propofol, was er bekommen hat, dass er so eine gute Laune dann am Ende hatte. Und diese ganze Operation hätte ich mir bei einer regelmäßigen Untersuchung auch sparen können. Was können Sie noch als aufmunternde Botschaft an unsere Zuhörer senden, warum man diese Darmspiegelung auf jeden Fall machen sollte?
Also der Schreiber-Zuhörer hat das sehr gut, das Menschliche zusammengefasst, dann sage ich mal das Medizinische eher. Deutschland ist schon einzigartig in dieser echte Vorsorgeuntersuchung, das ist keine Früherkennung. Die Koloskopie, das ist eine echte Vorsorge. Sprich, man kann ein Polyp, ein Adenom, eine Veränderung entdecken, bevor sie entartet ist, und man kann sie entfernen. Und somit hat man jetzt nach, ich glaube, 10, 15 Jahre Vorsorgeprogramm nachgewiesen, dass die Häufigkeit an Darmkrebs in Deutschland abnimmt, was ja unglaublich ist. Warum? Weil gerade mal 5% der Berechtigten ihre Darmspiegelung durchführen lassen. Ein geringer Anteil der Leute machen das, aber das ist so effektiv, dass es schon messbar ist statistisch, dass, obwohl die Bevölkerung älter wird und sich nicht besonders gesünder ernährt, trotzdem nimmt die Rate ab, weil man früher das entdeckt. Es sind da auch frühere Tumorstadien, die viel besser behandelbar sind geworden. Die sind häufiger. Die Prognose hat sich insgesamt gebessert. Selbstverständlich, weil wir Chirurgen deutlich besser geworden sind. Aber auch, weil die Kollegen, Internisten, Gastroenterologen sehr gut, immer besser die Adenome, die frühen Stadien oder die Stadien vor dem Krebs entdecken und pflücken, entfernen. Und wenn die Menschen das auch annehmen würden, dann wäre es toll.
Sie haben ja anfangs von einer 16-stündigen Operation bei einer Patientin erzählt. Haben Sie so einen chirurgischen Krebseingriff, den Sie niemals vergessen werden, der besonders schlimm?
Jeder einzelne Patient ist was Besonderes. Für ihn ist es seine eine und einzige Operation. Die haben alle, kann man sagen, ihre Prognose steht und fällt mit der Qualität dieses Präparats. Also das, was rausgenommen wird, muss im Gesunden, sauber, intakt alles vollständig entfernt haben. Und wenn das gut gelungen ist, korreliert das. Der Zusammenhang mit seiner Prognose ist sehr, sehr eng. Es ist jetzt, gibt schon Hinweise darauf, dass die Qualität der Chirurgie enger mit seiner Prognose korreliert als der Tumorstadium überhaupt. Also einer, der ein fortgeschrittenes Tumorstadium hat, gut operiert ist, da ist alles raus und es heilt gut. Einer, der einen frühen, nicht so schlimmen Tumorstadium schlecht operiert ist, da bleibt ein Stück drin, sozusagen, vereinfacht gesagt. Und das wächst wieder und dann hat er seine Rezidive, seine schlechte Prognose.
Okay. Sie haben ja viele Lasertechnologien und Roboter, die Sie auch einsetzen. Das werden wir alles nochmal verlinken, Ihre Klinik, dass man das nachlesen kann. Wir müssen jetzt am Ende nochmal zu einem bisschen positiveren Po-Thema kommen. Deswegen möchte ich gerne noch über den Po als erogene Zone mit Ihnen sprechen am Ende. Es ist ja jetzt weithin auch verbreitet, dass man beim Analverkehr spezielle Sextoys einsetzen kann. Analplugs, Analketten, es gibt alles Mögliche. Trotzdem, deswegen möchte ich gerne nochmal Ihre Expertise zum Thema Enddarm und Rektum nochmal hören. Passiert es ja immer wieder, dass Menschen sich da wirklich verletzen. Was auch daran liegt, dass der Enddarm ja nach 15 bis 18 Zentimetern einen Knick macht. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären, wie wichtig es ist, dass man spezielle, wirklich Anal-Toys benutzt und nicht irgendwas.
Sehr gut. Also, ich bin Chirurg und kein Sexologe.
Ja.
Dafür gibt es besser ausgebildete Menschen über das Thema der erogenen Zone. Dass es eine erogene Zone ist, das ist ganz klar. Schon kleine Kinder, ist gut beschrieben, haben Interesse an ihrem Analbereich. Und es gibt so viele Menschen auf der Welt, die dort anale Praktiken haben. Das kann man nicht abstreiten. Jedem sah nach seiner Fasson, so sagt man da.
Ja.
So, bezüglich Risiken. Hauptrisiko ist erstmal Promiskuität, das heißt Kontakt, ungeschützten Kontakt zu anderen. Und das wird häufig vergessen über Sextoys, die man sich austauscht in irgendwelchen entweder Partys im Extremfall oder auch in Zweisamkeit, sind auch kontaminiert und müssen mit einem Kondom überzogen werden. Erstmal ganz grundsätzlich.
Ja.
Dann ist es so, dass ja, die problematischeren Fälle sind die mit ungeeigneten Objekten. Das sind Metallgegenstände, ganz schlimm sind Glasgegenstände, die benutzt werden. Holz, das absplittert, kann man sich gut vorstellen. Und das, was oft in Witze genannt wird, Obst und Gemüse, das sind alles die Sachen, die dazu nicht geeignet sind. Das, was anales Plug oder Butt Plug hat, immer eine Platte unten dran oder eine Schlaufe, damit es nicht verloren geht. Und es hat es aus einem Material gebaut, was nicht absplittert, nicht abbricht, gut greifbar wäre und keine Probleme macht. Also zu den Materialien. Dann ein letztes Wort zu den Praktiken selbst. Ich wiederhole, jeder, der was macht, der einem anderen nicht zu Leide tut, soll machen, was er möchte. Aber man muss schon sagen, es gibt den Praktiken, die extrem sind und die schon in der Überdehnung und die Möglichkeiten des menschlichen Körpers überschreiten und in die Inkontinenz landen. können. Dazu gibt es selbstverständlich keine Statistik. Man weiß nicht, ob das ein extrem problematisches Problem ist, also extrem häufiges Problem ist, eine Konsequenz oder nur gelegentlich. Aber das, was man Dehner, Analdehner, die extreme Dehnpraktiken machen, das ist schon medizinisch bedenklich. Das Extreme ist immer ein Problem.
Okay.
Und das mit den Fremdkörpern und dem Knick, ja, das physikalische Problem weniger, mehr als der Knick ist der Unterdruck. Also wenn ein Fremdkörper da drin verschwindet und der Mensch will es wieder zurückziehen, entsteht ein Saugphänomen, Ansaugphänomen, wie eine Ansaugglocke am Darm.
Aha.
Und dann geht's nicht zurück und dann landet es im Krankenhaus.
Ja.
Und im schlimmsten Fall muss man den Bauch aufmachen, um das rauszuholen. Das ist blöd. Wenn eine Schlaufe dran ist, kann man es gut rausziehen.
Okay. Besser. Okay, gut. Dann habe ich noch zwei Fragen am Ende an Sie. Wann haben Sie das letzte Mal zu jemandem Arschloch gesagt? Oder benutzen Sie dieses Schimpfwort gar nicht?
Also ich kenne schon einige.
Da darf man also sagen, ja, Arschloch?
Der After ist eine schambelastete Region, ist peinlich. Peinlich kommt von Pain, von Pein, von Schmerz, von Qual. Warum? Weil es einerseits sehr sensibel, andererseits schmutzig, stinkt und peinlich. Und Menschen, also es gibt Obszönitäten, die manchen Herrn Trump sagen, die sind viel, viel peinlicher, qualvoller und schlimmer als irgendwelche anale Praktiken, Sachen, wie auch immer.
Ja, es ist ja auch unser Allerwertester. Das Wort fand ich eigentlich auch ganz schön.
Der
Allerwerteste. Das kommt auch aus dem 15. Jahrhundert. Das hat man früher zu Adligen gesagt. Wie geht's dem Allerwertesten? Und was ich auch gefunden habe, es gibt ja dieses Zeichen, statt dem Stinkefinger zu benutzen, gerade in südeuropäischen Ländern, dass man den, das ist jetzt für einen Podcast schwierig, aber wenn man den Zeigefinger und Daumen zu einem kleinen Kreis macht, das ist das Symbol bei Autofahrern für Arschloch. Aber in der Tauchersprache heißt das okay. Und das fand ich eigentlich schön, dass das dasselbe ist. Ne? Man will ja auch eigentlich, dass
das alles okay. Okay, da machen die auch das K mit den anderen Fingern.
Das ist ein guter Hinweis, ja.
Aber wenn es um literarisch ist, das Ganze, wie geht es dir? How do you do? Ja. Comment allez-vous? Was ist denn gemeint? Wieso gehen? Wohin gehen? Das kommt alles von Sonnenkönig Ludwig XIV., so meines Wissens. Und es ging immer darum, wie die Darmtätigkeit ist. Wie gehst du so auf Toilette? Darum ging's. Und es gibt ellenlange Briefe von den einen Adligen zum anderen, der ihm beschreibt sehr genau, wie sein Stuhlgang war, wie zufriedenstellend das war oder qualvoll oder. Das
also
Problem
wir reden,
ist lange bekannt.
Wir reden eigentlich viel mehr darüber, als wir wirklich ahnen, ne, über unsere Po-Hygiene.
Doch, das ahnen die Kranken. Sobald es bei jemandem nicht gut funktioniert, wird ihm klar bewusst, wie furchtbar es ist und wie alles kaputt gehen kann, weil es da Probleme gibt. Geht zur Vorsorge.
Ja, genau. Ich hoffe, dass wir vielen Zuhörern geholfen haben. Wir haben auf jeden Fall noch weiterführende Tipps, Literaturhinweise und Link auf Ihre Klinik in den Shownotes. Meine letzte Frage ist, welchen peinlichen Themen soll ich mich denn Ihrer Meinung nach noch widmen? Haben Sie da ein peinliches Gesundheitsthema? Abseits Ihres Spezialgebiets jetzt.
Ein peinliches Gesundheitsthema. Das DRG-System, Abrechnung in Deutschland im Gesundheitssystem, Korruption im Gesundheitssystem, kaputtmachen von Krankenhäusern im Gesundheit, zu wenig Nachtschwestern, sowas.
Oh ja, ja.
Das ist sehr peinlich.
Und sehr wichtig.
Reichste Land der Welt.
Ja, okay, alles klar. Dann danke ich Ihnen sehr, Herr Dr. Bouazida. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen auch.
Das war die erste Folge meines Podcasts Peinlich gibt's nicht, den es alle zwei Wochen auf welt.de gibt und überall da, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr den Podcast auch abonnieren, um ihn nicht zu verpassen. Falls ihr Ideen oder Anregungen für weitere peinliche Gesundheitsthemen habt, denen ich mich widmen soll, schickt mir gerne eure Wünsche an meine E-Mail-Adresse clara.ott@welt.de. Ich hoffe, diese Folge konnte euch ein bisschen das peinliche Gefühl beim Thema Po-Hygiene nehmen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.